er spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Jawohl. Wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, wie der Psalm eingeteilt werden muss. Hier ist es ganz besonders einfach. Mag sich jemand erinnern? Es sind ja 12 Verse und die lassen sich schön durch 3 teilen. Es sind effektiv 4 Strophen, a 3 Verse. Die erste Strophe, da wird eben gefragt, warum die Menschheit sich gegen Gott auflehnt, und zwar gegen Gott und seinen Gesalbten, Vers 2. Hebräisch Mashiach, das ist der Messias. Also darum haben wir hier sehr leicht erkennbar einen messianischen Psalm vor uns. Die Menschheit versucht, sich von Gott zu lösen, ihre Bande zu zerreißen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, über das ganze Problem seit der Aufklärungszeit der Emanzipation, wie man das nennt. Die ganz bewusste Loslösung von Gott. Keine Abhängigkeit mehr von Gott und seinem Wort. Der Mensch will selber entscheiden. Wir haben letztes Mal auch den Bezug noch gemacht zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sich auch ganz bewusst vom Vater lösen wollte. Und, also im negativen Sinn lösen. Und da hat er sich emanzipiert, aber am Schluss ist er bei den Schweinetrögen gelandet. Und so ist es eigentlich auch in unsere Kultur gegangen. In der Aufklärungszeit, zum 18. Jahrhundert, war man sehr stolz, eingebildet auf das Denken, das Wissen des Menschen, der unabhängig von Gott, unabhängig von der Bibel entscheiden könne, was richtig, was falsch ist. Man glaubte sogar damals, der Mensch könne durch vernünftige Vertragsabmachungen könnte man schließlich den Weltfrieden erreichen. Und das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der 2 Weltkriege. Und dann in der Nachkriegszeit kam das Problem mit dem Drogenmissbrauch auf. Und die ganze Kriminalität steigt an, die Stabilität der Familie wurde ganz bewusst aufgelöst mit all den Folgeerscheinungen. Also effektiv sieht man da auch diese Entwicklung hin bis zu den Schweinetrögen. Aber das war diese Entscheidung. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Das wäre Vers 1 bis 3. Ganz bewusst wurde ja dieser Vers eigentlich umgesetzt, indem man die Evolutionslehre populär machte. Die Evolutionslehre besagt, es braucht keinen Schöpfergott. Das Leben ist selber entstanden, der Mensch auch. Also es braucht keine Beziehung zwischen uns Menschen und Gott als Schöpfer. Aber dann haben wir in den nächsten 3 Versen die Reaktion Gottes auf die Rebellion der Menschheit. Lies das nochmals jemand vor, das haben wir aber letztes Mal schon besprochen, wollen wir nicht nochmals alles wiederholen.
Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg.
Jawohl. Also Gott reagiert als Richter. gegenüber einer Menschheit, die sich so gegen ihn auflehnt. Dieses Gericht finden wir beschrieben in der Offenbarung. Und Gottes Zorn schreckt die Menschheit. Wir lesen in Offenbarung 6 etwas von diesem Schrecken des Herrn, der über diese Welt kommen wird. Offenbarung 6, da geht es um das sechste Siegelgericht, das nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden wird, und die Reaktion der Menschen. 6, Vers 15.
Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Knechte, und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen?
Jawohl. Also diese Angst, dieser Schrecken vor Gottes Zorn, das ist noch zukünftig, das wird noch so kommen. Also in Übereinstimmung mit Psalm 2, dann Vers 5, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Gottes Programm ist ein anderes Programm. Die Menschheit sagt, Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande. Und Gott sagt, Vers 6, liest das nochmals jemand.
Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg.
Jawohl. Wo liegt dieser Berg Zion? Ja, und wo in Jerusalem? In Ost-Jerusalem. Die UNO hatte beschlossen, 1947, im Zusammenhang mit dem zweiten Teilungsplan, Ost-Jerusalem mit dem Zionsberg soll eine internationale Stadt werden, soll nicht die Stadt Israels werden. Und so war dann eben Ost-Jerusalem ausgeschlossen, als am 14. Mai 1948 der Staat Israel gegründet wurde. So hat das die UNO gewollt. Es kam ja dann zum Unabhängigkeitskrieg. Jordanien hat mit den verbündeten Staaten Irak, Syrien, Libanon, Ägypten und Kontingenten aus Jemen und Saudi-Arabien diesen Ostteil der Stadt erobern können. Die Juden wurden massakriert bzw. vertrieben. Und dann wurde die Stadt durch eine Mauer geteilt. Und für die weiteren 17 Jahre war dann Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg, mit Zion, in der Hand Jordaniens. Dann kam die zweite Bedrohung Israels mit einer Totalauslöschung. Und das führte ja bekanntlich zum Sechstagekrieg. Und bei diesem zweiten Versuch, Israel auszulöschen, hat Israel sich das Recht genommen, entgegen der Meinung der UNO, dass Ost-Jerusalem eine internationale Stadt werden soll, und hat Ost-Jerusalem erobert mit dem Tempelberg. Und dann später, in einem Knesset-Gesetz, wurde Ost-Jerusalem sogar annektiert. Das wurde aber bis heute nie international anerkannt. Gottes Programm ist, auf diesem Hügel in Ost-Jerusalem, da soll einmal der Messias als König der Welt herrschen. Also die UNO, die übrigens ihrem Denken voll auf der Basis der Aufklärung steht, also dieses Aufklärungsdenken aus dem 18. Jahrhundert, wo der Mensch unabhängig selber entscheidet und durch Verträge den Weltfrieden schlussendlich herbeibringen will, ohne die Hilfe Gottes. Die UNO stellt sich also gerade auch mit Ost-Jerusalem in Konflikt mit dem Plan Gottes. Und jetzt in jüngster Vergangenheit hat man ja in Ost-Jerusalem auf dem Zionsberg, das heißt auf dem Südabhang in der Davidstadt, sogar den Palast von König David entdeckt. Und man ist da so dran, war gerade vor einigen Tagen dort, und das hat wieder Fortschritte gemacht. Also es wird eine ganz tolle Sache, dieser Palast von David. Ja, das ist der Ort für das zukünftige Königtum des Herrn Jesus Christus. Und dazu können wir noch lesen aus Lukas 1. was der Engel damals Maria gesagt hatte. Lesen wir des Zusammenhangs wegen, gerade ab Vers 30 bis 38. Wer liest vor?
Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott liebt dich und hat etwas Besonderes mit dir vor. Du wirst ein Kind erwarten und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Die Königsherrschaft Davids wird er weiterführen und die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wie kann das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.
Weiter? Ja, bis dahin, das reicht. Hier, die Aussage war mir jetzt wichtig. Vers 32. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen. Also, auf Zion, da, wo David seinen Thron hatte, da wird der Messias, der ein Nachkomme von ihm sein sollte, einmal regieren, der Herr Jesus.
Jetzt einmal eine Frage.
Ja, gerne.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es genau dort sein wird, weil die Erde an sich ist vergänglich. Und es gibt ja auch dieses Wort vom neuen Jerusalem oder vom neuen Himmel. Neue
Erde. Ja.
Dort wird er herrschen und regieren. Und das neue Jerusalem wird in der Offenbarung, glaube ich, auch sehr stark beschrieben.
Ja, also das ist aber die neue Erde, die neue Schöpfung, wann kommt die? Ja, und nach dem tausendjährigen Reich. Das Millennium wird, also ich muss so sagen, die neue Erde wird beschrieben, Offenbarung 21. Aber Offenbarung 20, da haben wir das tausendjährige Reich. Und so wird Jesus Christus eben auf dieser Erde wiederkommen, und zwar auf dem Ölberg. Die Engel hatten ja anlässlich von Auffahrt, Apostelgeschichte 1, gesagt, so wie er weggegangen ist, so wird er wiederkommen. Und das stimmt dann überein mit Sacharja 14, Vers 3. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt. Und Joel 4, oder je nach Bibelausgabe ist es Kapitel 3, da steht, dass der Herr Jesus, der Messias, wird im Tal Josaphat sitzen und die Völker richten. Das ist das Tal Josaphat, ist das Tal Kidron, ein anderer Name, zwischen Ölberg und Altstadt von Jerusalem. Ja? Und er wird eben in Zion, das ist dann der Hügel, eben gleich westlich vom Ölberg, der Ölberg, der getrennt ist durch das Kidron-Tal, durch das Tal Josaphat vom Berg Zion, und so wird er dort herrschen.
Was ist unter den Völkern zu verstehen? Das Tal Josaphat ist ja relativ ein enges Tal.
Ja, das sind die Völker ringsum. Und zwar steht das in Joel 4. Das sind nicht alle Nationen der Welt, die dort nach Jerusalem kommen, sondern die Völker ringsum. Ja, oder noch besser, Sacharja 14. Das ist ein Block, Sacharja 12 bis 14. Da geht es um die Wiederkunft Christi als König der Welt und um die Kriege gerade davor. Und nun liest jemand Sacharja 12, Vers 2.
Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen,
bei der Belagerung von Jerusalem.
Jawohl. Und dann, damit wir einen Zusammenhang sehen, Vers 10 kommt die Wiederkunft des Messias in diesem gleichen Kapitel.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.
Jawohl, also Jesus Christus kommt wieder, und dann wird erfüllt werden, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und Zacharja 14, Vers 1, Vers 2,
und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert.
Jawohl, jetzt haben wir hier alle Völker. Aber dieses alle ist eingeschränkt durch die Bemerkung 12, Vers 2, alle Völker ringsum. Dadurch ist das alle begrenzt. Und das sind effektiv natürlich heute die Völker, die islamischen Völker rund um Israel. Die werden sich auf Jerusalem stürzen, weil sie natürlich den Tempelberg zurück wollen, den Israel im Sechstagekrieg ihnen entrissen hat. Und ich gebe das noch an für die, die aufschreiben, die Stelle in Joel 3, beziehungsweise 4, Vers 11. Eilt und kommt her, alle ihr Nationen ringsum, und versammelt euch. Und dann wird eben gesagt, ins Tal Josaphat. Joel 3, Vers 11 oder Joel 4, Vers 11. Aber auch da wieder, alle Völker ringsum. Das sind also nicht alle Völker der Welt, sondern die islamischen Völker rund um Israel. Noch eine Frage?
Und da ist Jesus dann schon da? Oder kommt er dann?
Ja, dann kommt er. Die werden in diesen 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi, in diesen 3,5 Jahren, die genannt werden, die große Drangsal, in Matthäus 24. Da wird am Anfang dieser 3,5 Jahre wird Syrien mit allen seinen Verbündeten von Norden her Israel überrennen, in einer ersten Phase. Und sie werden dann weitergehen und auch noch Ägypten, das ist ein innerislamischer Konflikt, Syrien, Ägypten, es ging noch nie besonders gut dazwischen, werden die Ägypten erobern, und dann kommt Syrien wieder zurück und wird wieder Jerusalem noch einmal belagern, und dann kommt der Herr Jesus auf dem Ölberg und wird die Stadt befreien. Also man kann hier gerade einen Schlachtplan zeichnen. Das ist so detailliert beschrieben in Daniel 11, Vers 40 und folgende zum Beispiel. Der König des Nordens ist dort eine Bezeichnung für Syrien. Ja gut, aber wir sind jetzt nicht bei dem Thema, sonst müssen wir ein bisschen einschränken. Aber diese Exkurse sind immer nützlich, um die Bezüge, die Verbindungen aufzuzeigen. Jetzt die nächste Strophe im Psalm 2. Wer spricht da in den Versen 7 bis 9? Ja, ich höre es.
Lauter.
Ja, der Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Also stellen wir fest, in einem und demselben Psalm, da können eben die Sprecher sehr oft wechseln. Und das ist wichtig, dass man sich das merkt. Hier ist es sehr, sehr einfach feststellbar im Psalm 2, aber es gibt andere Psalmen, wo man feiner Acht geben muss, wie plötzlich und manchmal sogar in einem Satz die Sprecher wechseln können. Also, jetzt spricht der Sohn Gottes. Liest das nochmal jemand vor?
Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen.
Jawohl. Also hier geht es um die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Und zwar durch göttliche Zeugung. Jetzt sehen wir gerade wieder die Verbindung zu Lukas 1. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und so konnte Maria ein Kind zur Welt bringen, ohne dass dass es eben von einem menschlichen Vater gewesen wäre. Und diese göttliche Zeugung ist nicht erst im Neuen Testament geoffenbart, sondern die finden wir bereits im Alten Testament. Der Messias als Sohn Gottes durch Zeugung. Aber wichtig ist, Jesus Christus ist nicht erst durch die Menschwerdung Sohn Gottes geworden. Seit wann ist er Sohn Gottes? Von Ewigkeit her. Ja, und wenn das jetzt jemand bestreiten würde, wie kann man es beweisen?
Was heißt, lasset uns Menschen machen? Zum Beispiel, weil er von
hier. Ja gut, das macht ja deutlich, dass in der Gottheit mehrere Personen sind. Aber, das haben wir an vielen Stellen im Alten Testament, wird das deutlich. Aber es geht mir noch darum, dass man wirklich sieht, dass eben Jesus Christus eben von Ewigkeit her Sohn war und nicht später Sohn geworden ist. Eben durch die Menschwerdung. Ja, schlagen wir mal auf. Johannes 16. Johannes 16, Vers 28. Kann jemand gerade lesen?
Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.
Jawohl. Also er ist vom Vater ausgegangen. Das heißt, der Vater war schon sein Vater, als er in der Herrlichkeit des Himmels noch war, vor seiner Menschwerdung. Er ist nicht von Gott ausgegangen, der dann später sein Vater geworden ist, sondern er ist vom Vater ausgegangen, ist in diese Welt gekommen und hat die Welt wieder verlassen und ist zum Vater zurückgekehrt. Also diese Beziehung von Sohn und Vater, die war schon vor seiner Menschwerdung da und die kommt wieder ganz schön zum Ausdruck in Johannes 17. Liest jemand Vers 1 zunächst? Da haben wir dieses Gebet des Sohnes Gottes zum Vater am Vorabend der Kreuzigung.
Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben
hast. Ja, das reicht. Also, der Jesus spricht den Vater an, nennt sich seinen Sohn. Und jetzt Vers 4 und 5.
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Jawohl. Also da spricht er wieder ganz bewusst den Vater an und spricht über die Ewigkeit, sogar vor Erschaffung der Welt, wie er eben als Sohn beim Vater war. Und schließlich noch in diesem Kapitel, Vers 24.
Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Geliebt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Ja, also auch da wieder ganz betont, der Herr spricht Vater, Vers 24, und spricht über die Liebe des Vaters zu ihm vor Grundlegung der Welt. Und er erklärt weiter in Vers 25, dass er in diese Welt gekommen ist, um den Namen des Vaters den Menschen kundzutun. Das heißt, der ewige Sohn Gottes sollte eben in dieser Welt als ewiger Sohn zeigen, wer der Vater ist, der ewige Vater. Und das Johannesevangelium erklärt ja, dass jeder Mensch, der jetzt an Jesus Christus glaubt, ein Kind Gottes wird. Johannes sagt nicht ein Sohn Gottes. Paulus benutzt den Ausdruck Söhne Gottes für die Erlösten, aber Johannes vermeidet ihn ganz bewusst, um, weil er so stark den Akzent setzt auf die ewige Sohnschaft Christi, keine Verwirrung zu ermöglichen. Als ob die Sohnschaft der Gläubigen etwa auf der gleichen Stufe wäre wie die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus Christus. Und darum, Johannes 1, Vers 12, so viele aber ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und zwar wird dann erklärt, durch die Wiedergeburt geschieht das. Kinder Gottes, aber er, der ewige Sohn, der gekommen ist, um den ewigen Vater, den Namen des Vaters, hier zu offenbaren. Und dann noch eine wichtige Stelle, Hebräer 7, übrigens in Hebräer 5, Vers 5 wird unser Vers aus Psalm 2 zitiert und auf Jesus Christus bezogen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hebräer 5, 5. Aber jetzt lesen wir Hebräer 7, Verse 1 bis 3. Wer ist dran? Oder wer will?
Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer.
Jawohl. Also hier geht es um Melchisedek, König von Salem, Kurzform von Jerusalem. Das war der König in der Stadt Jerusalem, diesem kleinen Städtchen am Südabhang des Zionsberges oder Berges Moria, zur Zeit von Abraham. Als Abraham diese Schlacht der Könige gewonnen hatte, kam er in das Tal Schawe. So liest man in 1. Mose 14, letzter Abschnitt. Das ist das Königstal, erklärt Mose. Und hiermit haben wir noch einen weiteren Namen für das Tal Kidron. Das ist nämlich eben dieses Tal zwischen dem Berg Zion und dem Ölberg. Das Tal Schawe, das Königstal, eben weil es gerade neben der Königsstadt durchgeht, das Tal. Also Kidron, Tal Josaphat, Tal Schawe und Tal der Könige, das ist alles das Gleiche. Da ging also Melchisedek aus der Stadt hinaus und hat Abraham gestärkt mit Brot und Wein. Und er hat Abraham gesegnet. Und jetzt erklärt der Hebräerbrief, dieser König ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Denn Melchisedek auf Hebräisch bedeutet König der Gerechtigkeit. Und er war ja König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Shalem heißt Frieden. Jerusalem, Gründung des Friedens. Und dann wird erklärt, im Alten Testament wird dieser König Melchisedek in 1. Mose 14 einfach so eingeführt. Es wird nichts gesagt, von wem er abstammt. Es wird auch nie etwas erzählt über seinen Tod. Er tritt einfach so auf, wie es hier heißt, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, es wird nichts über Geburt und Tod gesagt, aber dem Sohne Gottes ähnlich gemacht, so muss man übersetzen, ähnlich gemacht bleibt Priester auf immer da. Also der Hebräerbrief erklärt, diese Darstellung von Melchisedek wurde bewusst durch den Geist Gottes so gegeben, dass er einfach auftritt, als einer, der lebt. Ohne Herkunft, ohne weitere Zukunft. Und damit ist eben ein Bild auf Jesus Christus, der eben auch ohne Anfang und ohne Ende ist. Aber der Hebräerbrief sagt hier nicht einfach auf Jesus Christus, sondern er sagt aber dem Sohne Gottes ähnlich gemacht, bleibt Priester auf immer da. Und daraus folgt, Jesus Christus als Sohn Gottes hat keinen Anfang und kein Ende. Ja, also das ist die ewige Sohnschaft Christi. Und die müssen wir also unterscheiden. Jesus Christus ist als Gott, in seinem Gottsein ist er Sohn Gottes. Aber dadurch, dass er, der ewige Gott, Mensch wurde, wurde er als Mensch Sohn Gottes durch diese Zeugung. Die eben Psalm 2 schon vorwegnimmt. Wir können dazu noch lesen aus Matthäus 1, wegen dieser Zeugung durch den Heiligen Geist. Matthäus 1, Vers 18.
Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist.
Ja, weiter? Noch weiter, ja, bitte.
Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht.
Jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14.
Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns.
Ja, noch weiter bis 25.
Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus.
Jawohl. Also ein Wunderwerk Gottes, die Zeugung durch den Heiligen Geist. Und das war in Übereinstimmung mit dieser Prophetie von Jesaja 7, Vers 14, dass eben der Messias von einer Jungfrau wird geboren werden. Und so ergänzt sich also Jesaja und Davids Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Jesaja sagt, es wird eine Jungfrau sein, die ihn gebiert. In der liberalen Theologie hat man das natürlich auch in Frage stellen wollen und hat behauptet, ja, dieses Wort Alma in Jesaja 7, 14, das bedeutet gar nicht Jungfrau. Aber wenn man allen Stellen nachgeht, 7-mal kommt das Wort Alma vor und es bezeichnet in jeder Stelle eine Jungfrau. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, damit das auch wirklich erhärtet ist. Das erste Mal kommt das vor in 1. Mose 24 in der Geschichte von Rebekka. Und von Rebekka heißt es, ja, 24, Vers 16.
Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Mann wusste.
Jawohl. Und da haben wir das gleiche Wort wie in Jesaja 7, Vers 14. Also eine Jungfrau, und dann wird erklärt, die von keinem Mann wusste, oder kein Mann hatte sie erkannt. Das heißt, sie hatte nie sexuellen Verkehr. Das ist die klare Definition. Und jetzt kommt dazu, Matthäus zitiert ja das Jesaja 7 nach der griechischen Übersetzung der Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und das waren ja Juden, die damals in Alexandria das Alte Testament auf Griechisch übersetzt hatten. Und die wussten natürlich noch ein bisschen was von Hebräisch. Ja? Und die haben das Wort Alma'a übersetzt mit Parthenos. Das ist das Wort, was wir da in Matthäus hatten, Matthäus 1 für Jungfrau. Und Parthenos ist nun das eindeutige Wort im Griechischen für eine Jungfrau. In der Biologie zum Beispiel kennt man das, weiß jemand gerade den Ausdruck mit Parthenos?
Parthenogenese.
Ja, genau, bei welchen Tieren zum Beispiel? Bei den Stabheuschrecken. Die kennen die parthenogenetische Fortpflanzung, das heißt, die können sich fortpflanzen ohne Männchen, die Weibchen. Und darum ist die Parthenogenese ist die jungfräuliche Fortpflanzung. Die können aber auch beides. Also Stabheuschrecken können auch durch Zeugung Junge haben, aber es braucht es nicht unbedingt. Ja, also ich meine, ist vielleicht so als Nebenbemerkung, es gibt ja Leute, die sagen, das ist ja unmöglich, eine Jungfrauengeburt. Der moderne Mensch kann da nicht daran glauben. Ja, und was ist dann bei den Stabheuschrecken? Kann der moderne Mensch nicht daran glauben? Ich meine, es geht ja um den ewigen Gott, der dieses Wunder der Zeugung bewirkt hat. Und für Gott ist das überhaupt kein Problem. Aber wichtig ist noch in dem Zusammenhang, wenn man mit Muslimen spricht über den Sohn Gottes, dann sind sie ja immer total geschockt. Das ist für sie eine Todsünde, von einem Sohn Gottes zu sprechen, weil sie, und das wird ihnen von klein auf eingehämmert, von der Voraussetzung ausgehen, das würde bedeuten, dass Gott einen sexuellen Akt vollzogen hätte. Und da ist es ganz wichtig bei Muslimen, dass man ihnen sagen muss, mit einer solchen Idee haben wir überhaupt nichts zu tun. Das ist absolut schockierend für uns Christen, überhaupt nur so ein solcher Gedanke. Und es geht einfach um das Wunder, dass Gott eben die Eizelle von Maria eben befruchtet hat, in dem Sinn, dass es eben ein Mensch wurde, und zwar so, dass der Sohn Gottes, der bereits von Ewigkeit existierte, so Mensch wurde, im Leib der Maria.
Ja? In einigen deutschen Übersetzungen steht in Jesaja 7, Vers 14, junge Frau. Ist das dann eindeutig falsch?
Ja, das ist zum Beispiel die Zürcher Übersetzung hat das. Und die Zürcher Übersetzung ist eine ganz typisch liberal-theologische Übersetzung. Und das ist also echt falsch. Ist übrigens noch interessant, das Wort Alma'a geht zurück auf eine Wurzel Alam. Und diese Wurzel kann im Arabischen die Bedeutung haben, Sehnsucht haben, sich zu verheiraten. Also es bezeichnet jemand, der bereits heiratsfähig ist, oder? Das beginnt ja nicht mit 5, oder? Die Sehnsucht zu heiraten, die kommt ja später. Und also das meint nicht ein jungfräuliches Mädchen, ein kleines Mädchen, sondern jemand, der bereits fähig ist zu heiraten. Das war bei Maria der Fall. Aber wichtig ist, eben es ist eine Person, die noch nicht verheiratet ist und eben jungfräulich ist. Ja, so ist das, glaube ich, abgesichert. Ja, es ist ja wichtig, dass man manchmal, dass man Munition hat, denn man kommt immer wieder in Diskussionen über solche Dinge und da muss man die Sachen auch erklären können. Noch eine Stelle über den Sohn Gottes im Alten Testament, der die ewige Sohnschaft bestätigt, Sprüche 30. Dieses Kapitel stammt von Agur ben Jake. Nur dieses Kapitel. Es war ein demütiger Weiser, der sich nichts auf sein Wissen einbildete. Liest jemand Vers 2 bis 4?
Denn ich bin zu dumm für einen Mann und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Heiligen kennen könnte. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Jawohl. Also alttestamentlich wird hier gesprochen über Gott. Es wird gefragt, was ist sein Name? Er verrät dann den Namen übrigens im Vers 9. wenn er sagt, dass er nicht jemand sein will, der verleugt, Gott verleugne und spreche, wer ist Yahweh? Oder wer ist der Herr in der Luther-Übersetzung? Yahweh bedeutet der Ewigseiende, Unwandelbare. Wer ist Yahweh? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife im Namen meines Gottes. Also es geht um Yahweh und er hat einen Sohn. Und nach dessen Name wird hier gefragt. Nicht Yahweh und was wird der Sohn, was ist der Name des Sohnes, den er einmal haben wird. Ja? Sondern bereits alttestamentlich wird gefragt, was ist sein Name und was der Name seines Sohnes. Wenn du es weißt. Gut, jetzt gehen wir weiter im Psalm 2.
Sie hatten sonst noch, den müssen wir nicht lesen, also im ersten Buch Samuel fand ich auch mal ganz eindrücklich, wo Samuel sein Richteramt niederlegt und sagt, kommt her vor Gott und seinem Gesalbten und sagt mir jetzt, ob ich irgendwas Falsches tue oder so.
Jawohl.
Den hatten Sie sonst auch, für der hat mich sehr, auch sehr beeindruckt.
Das ist ja diese Stelle, die wir in der Vergangenheit kurz angeschaut hatten, ja. Wo eben für Gesalbter steht im Hebräischen Maschiach. Und so spricht also Samuel auch über die Person des Messias als eine Person, die im Alten Testament gegenwärtig war. Das Volk stand vor dem Herrn und seinem Messias. Lange, lange bevor er Mensch werden sollte. Jawohl.
Welche Stelle ist das?
Das ist 1. Samuel.
Samuel legt seinen Richter im ersten Buch, das ist 10 oder irgend sowas.
Jawohl. Es ist 1. Samuel 12. Vers 3 und Vers 5. Und man kann sich dazu noch aufschreiben, 1. Samuel 2, Vers 10, da wird der Messias auch genannt, und 3, Vers 35. Nein, 2, Vers 35. 2, Vers 35. Ja. Das wären diese vier Stellen. Gut, jetzt fahren wir weiter in Psalm 2, immer noch in der dritten Strophe. Der Sohn Gottes spricht selber. Vers 8, wer liest das nochmals?
Bitte, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltende zum Eigentum.
Jawohl, da haben wir bereits das zweite Kommen des Messias im Visier. Wenn er kommen wird, um einmal über diese Erde zu herrschen. Das erste Mal kam er und er hat die Herrschaft nicht in Anspruch genommen. Er kam um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Und da beim ersten Mal hat sich eben erfüllt, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So kam er das erste Mal als Mensch in diese Welt. Aber ein zweites Mal wird er als König kommen und wird eben diese Forderung an Gott, den Vater, wird er dann in Anspruch nehmen. Und Vers 9, er wird als Richter der Welt auftreten mit eisernem Zepter. Auf diesen Vers wird im Neuen Testament auch angespielt. Schlagen wir mal auf. Offenbarung 12. Da wird Israel beschrieben als eine Frau, die den Messias gebiert. Liest jemand 12 ab Vers 4 in der Mitte? Also die Frau ist, Vers 2 schon, und sie ist schwanger.
Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären.
Jawohl. Und dann Vers 4 in der Mitte und der Drache.
der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron.
Jawohl. Also da haben wir eine unglaubliche Konzentration von Ereignissen. Die Geburt, der Messias wird geboren, der Drache, Satan, steht schon bereit, um das Kind zu ermorden. Das hat er versucht durch Herodes den Großen, der das Massaker an den Kindern von Bethlehem verübt hatte. Und es wird weiter erklärt, dieser männliche Sohn, der dann geboren wurde, der hat die Aufgabe, alle Nationen zu weiden mit eiserner Rute. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2. Dann wird aber gesagt von diesem Sohn, von diesem Kind, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das ist bereits die Himmelfahrt Jesu. Also da wird alles zusammengefasst, das ist das Phänomen aus dem Film, das Phänomen des Zeitraffens. Ja, denn Johannes sieht ja eine Vision auf Patmos. Es ist ein Film. Und da haben wir diese Zeitraffung bereits schon lange vorweggenommen, bevor man das erfunden hat im Film. Und die Zeitraffung geht übrigens weiter. Diese Frau flieht dann in die Wüste und wird für 1260 Tage dort ernährt. Das ist bereits die große Drangsal in der Zukunft, wenn Israel in die Wüste nach Jordanien, der Überrest aus Israel wird in die Wüste nach Jordanien fliehen und dort während den 3,5 Jahren von Gott versorgt werden, um dann wieder zurückzukehren, wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg erscheinen wird. Also, unglaubliche Dichte, wie gesagt. Aber es ging mir um diesen Bezug, dieser männliche Sohn, der alle Nationen weiden wird mit eiserner Rute. Das kommt schon vorher vor, in Offenbarung 2. Im Zusammenhang mit den Überwindern aus der Gemeinde von Thyatira.
Aber Roger,
ja?
Dieses, dass Jesus mit eiserner Rute herrscht, ist ja historisch noch nicht geschehen.
Nein, das bezieht sich eben auf das zweite Kommen. Das ist seine Aufgabe, ja? Also auch Offenbarung 12 rafft alles zusammen. Das erste Kommen, seine Geburt, und er wurde dann entrückt zu Gott, das ist die Himmelfahrt, ja. Und er wird dann später kommen, um eben so als Herrscher zu erscheinen. Ja, Offenbarung 2, Vers 26 und 27.
Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben.
Jawohl. Also auch da wieder eine Anspielung. Der Herr sagt, alle, die auf seiner Seite sind, ihm angehören und ihm treu sind, die werden einmal mit ihm herrschen. Und diese Herrschaft von Psalm 2 werden sie mit ihm teilen. Aber ist jemand etwas aus, ein Unterschied aufgefallen zwischen der Formulierung in Offenbarung 2, 12 und Psalm 2, Vers 9?
Herrschen und zerschmettern
und noch krasser.
Weiden.
Weiden, mit eisernem Zepter weiden. Und hier steht, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern. Die Stelle hat übrigens Händel so eindrücklich vertont. Unwahrscheinlich aufgeregte Arie mit einem Tenor und dem vollen Streichorchester. Ganz, ganz wunderschön und eindrücklich vertont. Dieses mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern. Das kommt also richtig in der Musik, kommt das zum Ausdruck. Nun, woher kommt das Weiden im Neuen Testament? Ist ganz einfach. Der hebräische Text wird ja geschrieben nur mit Konsonanten. Und manchmal gibt es die Möglichkeit, dass man ein gleiches Wort verschieden lesen könnte, wenn man die Vokale anders einsetzt. Wenn man einsetzt und liest Teroem, dann heißt es, du wirst sie zerschmettern. Und wenn man liest Tiräm, dann heißt es, du wirst sie weiden. Also ist eine Doppelbedeutung, die aber vom Heiligen Geist gewollt war, drin. Einerseits das Zerschmettern und andererseits das Weiden. Und so wird der Herr Jesus kommen. In der ersten Phase wird er eben zerschmettern, die Feinde. Und dann während dem ganzen tausendjährigen Reich wird er mit dem eisernen Zepter eben den Weltfrieden erreichen. Das, was die UNO nicht kann und was wir alle nicht können, das kann nur der Friedefürst aus Jesaja 9, Vers 6. Der Friedefürst wird dann, aber mit eisernem Zepter, wird er den Weltfrieden hinbringen und allen Kriegen ein Ende setzen.
Könnte Weiden auch ironisch gemeint sein?
Ich würde nicht etwas Ironisches drin sehen, weil ja viele Stellen über den Messias sprechen als dem Hirten, der dann als Hirte regieren wird.
Aber hier doch eigentlich nicht, in diesem Vers.
Schon nicht. Ich würde so sagen, wir würden hier nicht unbedingt den Gedanken des Hirten erwarten. Aber wenn wir zum Beispiel aufschlagen, Hesekiel 36, dann sehen wir eben, dass zwischen König und Hirte eine ganz enge Beziehung besteht. Ich meine Hesekiel 37. Vers 24. Wer liest?
Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun.
Jawohl. Also der Jesus wird eben König und Hirte in einer Person sein. Sie werden allesamt einen Hirten haben. Er wird König über sie sein. Wenn wir aber so das Urbild des Königs nach den Gedanken der Menschen anschauen, dann war das nach der Sintflut Nimrod. Und Nimrod war von, so als Nebenberuf, nicht Hirte, sondern Jäger. Darum sagte man, eben wie Nimrod, ein Jäger vor dem Herrn. Aber der Jesus wird eben nicht König und Jäger sein, sondern König und Hirte. Eben wo das sanfte Element damit eingeschlossen ist. Das, was wir eben so sehr vermissen oft in der Weltpolitik. Und man sieht gerade bei Gewaltherrschen diese Affinität und auch dieser innere Bezug zum Jägertum. Zum Beispiel bei Ceausescu. Was war sein Hobby?
Jagen.
Und auch der Diktator in Togo ist bekannt, wie er mit dem Helikopter Tiere jagte auf freier Wildbahn. Das ist keine große Kunst, oder? Wenn man aus dem Helikopter schöne Wildtiere erschießt. Aber
es gibt auch eine ganz andere Stelle, und zwar die Vernichter von Sodom und Gomorra.
Ja.
Da gibt es das Gebet, was eigentlich diesen Gegensatz auch sehr schön zeigt. Das ist der 1. Mose 18, 22, da geht es los. Wo der Abraham vor dem Herrn steht, sagt zu ihm und dann mit ihm spricht und sagt, hey, willst du denn die Gerechten mit den Gottlosen?
Jawohl, genau.
Und wenn jetzt vielleicht 100 Gerechte in Gomorra sind, willst du sie dann mit umbringen? Das ist nicht gerecht. Der diskutiert ja richtig mit Gott hier. Und handelt ihn schlussendlich auf 5 runter. Und danach ist das Gespräch beendet. Und Gott gibt ihm im Grunde indirekt die Zusage, wenn ich 5 Gerechte in Gomorra finde, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Und das ist dann das letztendlich das Ergebnis. Nur es sind eben keine 5 Guten da. Es ist nur der eine, und das ist der Lot, und der wird gerettet.
Ja, also 10 im Ganzen, ja. Genau.
Und ich denke, also da wird auch die Sodom und Gomorra wird dann in Schutt und Asche gelegt und dem Erdboden gleich gemacht. Ich denke, das ist auch so ein Bild wie mit dem eisernen Stab zerschlagen, oder? Das ist einfach, wenn nichts Gutes mehr da ist, wenn keine gute Wurzel mehr übrig ist, dann ist es auch nichts mehr wert und dann zerschlägt.
Ja gut, aber genau, das ist die Seite des Richters, aber der Herr Jesus hat gleichzeitig eben die Seite des Hirten in sich. Ja. Und das kommt eben in dieser Kombination Weiden mit eiserner Rute sehr schön zum Ausdruck. Ja gut, jetzt sollten wir mal Pause machen, um nachher wieder frisch die Fortsetzung in Angriff zu nehmen. Letztes Mal wurde noch die Frage gestellt nach dem Psalmengesang, wie das ausgesehen hat zu biblischen Zeiten. Ich habe erklärt, dass im hebräischen Alten Testament, so wie das die Rabbiner im Mittelalter überliefert haben, sie haben den Konsonantentext mit Vokalen versehen, da wurden aber eben weiter musikalische Zeichen eingefügt, sodass jedes Wort, nicht nur in den Psalmen, sondern im ganzen Alten Testament, jedes Wort oder jede Wortverbindung ein musikalisches Zeichen hat. Wer das mal anschauen will, kann dann nachher mal hier meine hebräische Bibel da vorne anschauen. Und nach diesen Zeichen singt man in den Synagogen weltweit den Text vor. Also die Bibellese im Synagogengottesdienst, das ist nicht der reine Lese, sondern da wird der Text durch den Chazan vorgetragen, gesungen. Aber diese Tradition der Bedeutung dieser Zeichen ist abgerissen. Das heißt, dass also Juden in Osteuropa, Russland, das sind die aschkenasischen Juden, die haben eine andere Art, diese Zeichen umzusetzen, als zum Beispiel die sephardischen Juden, das sind die Juden aus Spanien und die dann auch geflohen sind nach Nordafrika. Oder eine dritte Gruppe der Juden, das sind die orientalischen Juden, die jemenitischen Juden oder die Juden dann in Persien oder im Irak, die haben wieder eine eigene Art des Singens gehabt. Aber jetzt im 20. Jahrhundert, eigentlich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, hat eine französisch-jüdische Komponistin und Organistin hat sich jahrelang damit beschäftigt und ihr ist es gelungen, die ursprüngliche Bedeutung wieder zu rekonstruieren. Sie hat ein Buch darüber veröffentlicht, ein Standardbuch, das gibt es auf Französisch und auch auf Englisch. Da sieht man, wie sie das herausgekriegt hat, ist also echt überzeugend. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich bei Jehoshua Lackner, das war einer der großen israelischen Komponisten, bei ihm studiert hatte, da hatte ich ihn auch darauf angesprochen und er hat also auch gemeint, dass diese Entdeckung von Susan Heike von Thura wirklich ernst zu nehmen sei. Ist ganz erstaunlich, dass er das also das so entziffern können, wie ein Champollion die Hieroglyphenzeichen entziffern konnte. Und das gibt ganz erstaunliche orientalische Melodien, wenn man das umsetzt. Und sie hat auch deutlich machen können, dass ihre Zeichen effektiv zurückgehen auf Handzeichen, die eben der Dirigent im Zweiten Tempel eben geben konnte für das Orchester und für den Chor, der im Tempel ja die Psalmen jeweils aufgeführt hat. Und so mal ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie das so geklungen hat, sagen wir zur Zeit Jesu. Überhaupt in der Tempelzeit gebe ich jetzt ein Beispiel. Psalm 133 kann man aufschlagen. Es ist eines der 15 Stufenlieder, das heißt Lieder, die man beim Hinaufzug nach Jerusalem zu den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, auf dem Weg gesungen hat. Und die natürlich auch im Tempel aufgeführt wurden. Es ist ein Psalm von David und damit eben auch die Harfe nicht fehlt, nehme ich hilfsweise ein anderes Seiteninstrument von heute, aber es ist zu sagen, das hebräische Wort Kinnor in 1. Samuel 16 ist heute das Wort für Violine im Hebräischen. Und es ist tatsächlich so, musikgeschichtlich geht die Violine auf die Kinnor zurück. Das war so ein Seiteninstrument, sieht aus wie der See Genezareth in der Form. Und darum heißt See Genezareth heißt nämlich Lauten oder Hafensee. Ja. Also auch der Titel wird schon gesungen, Shir Hamal Lot Le David, Stufenlied von David. Hinema Tov Umanaim, siehe wie gut und wie lieblich ist es. Shevet Achim Gam Yachat, wenn Brüder auch einträchtig zusammensitzen. Shir Hamal Lot Le David, Hinema Tov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachat. Kashemen atov al harosh yored al hazakan zekan aharon sheyored al pi mitotav ketal chermon sheyored על הררי ציון. כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. Ja, vielleicht später, wir werden ja noch einige Psalmen durchnehmen. Wir haben erst begonnen mit den messianischen Psalmen, also Psalm 2. Jetzt die letzte Strophe. Also es ist erstaunlich bei dieser Musik, sie hat festgestellt, dass die Zeichen unter den Wörtern, die zeigen Töne an in der orientalischen Tonleiter. Und die Zeichen über den Wörtern, das sind Abugiaturen, die also angeben bestimmte Verzierungsformen. Und da muss man eben beide beachten, die unten und die oben, und dann gibt es solche Melodien. Und ganz eigenartige Wendungen, die wir eigentlich sonst kaum kennen, dass zum Beispiel, dass die Melodie hinaufgeht auf den siebten Ton als Leitton, und der wird nicht aufgelöst nach oben, sondern geht wieder zurück. Und das gibt etwas unwahrscheinlich Spannungsgeladenes. Und zwar genau an den richtigen Stellen. Ja, also wenn man jetzt den Text noch verstanden hätte, jeweils, dann muss man sagen, oh, genau dort, wo es so spannungsgeladen wird, wurde die Melodie so spannungsgeladen. Und das ist erstaunlich, obwohl die Melodien an sich sehr schlicht sind, aber die haben eine solche Intensität, die eben effektiv überrascht.
Kann man denn davon ausgehen, dass auch diese Zeichen inspiriert sind?
Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, nein. Aber ich meine, dass sie eben zurückgehen auf die Umsetzung, so wie das gemacht wurde. Man kann ja auch nicht sagen, die Musik, so wie David sie gesungen hatte, war jetzt im Detail eben inspiriert, so wie die Bibel inspiriert war. Aber darum ist sie auch nicht überliefert worden. Aber was man davon ableiten kann, ist überhaupt der Charakter der Musik. Die Musik richtet sich zum Beispiel nach dem Rhythmus der Wörter. Und die Betonungen, die richten sich nach den Wörtern. Und wenn man sieht, wie oft manchmal in moderneren Liedern komponiert wird gegen die natürliche Wortbetonung. Das ist eigentlich ganz komisch, ja? Zum Beispiel ein Choral von Luther. Ein feste Burg ist unser Gott. Das stimmt, jede Wortbetonung stimmt auch mit der Betonung musikalisch, oder? Ein feste Burg ist unser Gott. Immer am richtigen Ort betont. Also das mal, da kann man weiter natürlich ableiten, die Musik, die Melodieführung ist ganz stark hergeleitet vom Sprechrhythmus. Und der Sprechrhythmus ist ja nicht etwas Motorisches, ja? Wo jeder Schlag genau gleich ist. Und darum ist es überhaupt möglich, da zwei Stunden lang zuzuhören, wenn ich motorisch so wie ein Rap sprechen würde. Also nach 2 Stunden hätte man wirklich mal die Nase voll, oder? Das geht nicht, das ist wieder natürlich. Beim Rap wird die Sprache in ein Gefängnis, in ein Zeitgefängnis, Stahlgitter, jeder Schlag ist genau gleich lang gesetzt. Und das entspricht nicht dem natürlichen Fluss der Sprache und übrigens auch nicht den natürlichen Rhythmen von Herz und Gehirnströmen und von der Atmungsrhythmus her. Auch der variiert ständig. Da, wo es intensiver wird, nimmt die Atmung in der Intensität zu. Man hat Aufzeichnungen gemacht, jemand hört ein brandenburgisches Konzert von Bach. Und sobald das Orchester ganz intensiv wird, schnelle Sechzehntel werden gespielt, dann steigt die Atmung automatisch an. Der Hörer merkt das nicht. Und sobald es sich wieder beruhigt, geht die Atmung wieder zurück. Und auch der Puls geht drauf, geht wieder runter. Aber diese Spannung, Entspannung ist etwas ganz Grundsätzliches, eben schon in der biblischen Musik und wurde etwas ganz grundsätzlich Normales in der europäischen Musik, die ja zurückgeht auf diese biblische Musik. Denn diese Gesänge aus Jerusalem wurden ja nach Europa gebracht. Und so ist der frühchristliche Gesang war ganz direkt angekoppelt an die Musik aus Jerusalem. Und aus dieser frühchristlichen Musik hat man über das Mittelalter dann die Mehrstimmigkeit entwickelt, bis zum vierstimmigen Satz, der dann bei Bach bis zum Höhepunkt ausgestaltet wurde. Das hat sich alles im Rahmen eines christlichen Umfeldes entwickelt und ist zum Beispiel nirgends anderswo entwickelt worden in einer anderen Kultur. Also den vierstimmigen Satz, der dann auch die Grundlage ist für die ganze konzertante Musik des Abendlandes, das gibt es nirgends, in keiner Kultur, nur da. Und da in Europa wurde das entwickelt, im Rahmen des Christentums, aus dieser ursprünglichen Tempelmusik des Alten Testaments, um das Lob Gottes zu erhöhen. Ja, das ist irgendwie schon eindrücklich. Also die Musik war nicht motorisch, so wie das eben typisch ist in der Rockmusik. Dort ist jeder Schlag immer genau gleich. Da kann man ein Metronom abspielen lassen, das funktioniert. Aber wenn man die traditionelle Musik versucht mit einem Metronom, kann man ja ausprobieren. Ein brandenburgisches Konzert oder ein Violinkonzert von Mozart und dann den Metronom einstellen, funktioniert überhaupt nicht. Weil man ständig agogisch spielt, das heißt, man zieht, man beruhigt sich wieder, man zieht wieder an. Das Tempo ist nie genau gleich, aber nicht mutwillig, dann wäre es unrhythmisch. Sondern es wird alles, in schönen Phasen wird das gezogen, das macht die eigentliche Musik eben aus. Und das ist auch das, was so beruhigend dann wirkt. Und sobald das eben ein Stahlgitter gepresst wird, dann wird es unruhig. Und so kann man natürlich insofern sagen, das war die Musik aus dem Umfeld des Alten Testaments, die dann auch die Musik des Neuen Testaments wurde. Der Christen. Ja, gut, Plan 2. Die letzte Strophe liest noch jemand. Verse 10 und 12, bitte.
So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm.
Ja, also hier finden wir einen Aufruf zur Umkehr, zur Buße. Die Welt wird hier nochmals aufgerufen, eben zu diesem Messias, von dem sie sich ja unbedingt ablösen wollten, Vers 2, von dem Herrn und seinem Gesalbten. Zu ihm sollen sie zurückkehren. Er ist der Weg zurück zu Gott, der Sohn Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Darum wird hier auch, wird der Mensch aufgerufen, eben sich an den Sohn Gottes zu wenden. Vers 12, küsset den Sohn, dass er nicht zürne. Übrigens, im Hebräischen ist hier das Wort Bar benutzt. Normalerweise ist er Ben für Sohn. Du bist mein Sohn, das ist Ben. Beni Atta, das ist Ben. Du bist mein Sohn, aber hier haben wir das Wort Bar, das ist das typische Wort im Aramäischen. Aber es gab natürlich viel, viel Austausch zwischen Aramäisch und Hebräisch und so wurde das eben nebeneinander benutzt. Wer kennt das Wort Bar?
Das von heißt ja auch Bar Mitzwa.
Bar Mitzwa heißt?
Heißt Sohn der Pflicht.
Ja, oder Sohn des Gebots. Die Mitzwa, das ist ein Gebot im Gesetz Mose. Das ist Mitzwa. Bar Mitzwa, mit 13 wird man im Judentum volljährig und wird darum verantwortlich, eben nach den Geboten Gottes mit eigenem Entschluss zu leben. Also einfach das.
Ja. Bei der Luther-Übersetzung fehlt das völlig, küsst den Sohn.
Ja.
Bei der 1912er nicht, das ist drin. Die böse 84. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern.
Ja, aber das ist...
Das ist etwas 11. Vers 12 ist der nächste.
Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg.
Ja, aber das ist leider eine bibelkritische Änderung. Denn das habe ich auch in meinem textkritischen Apparat der hebräischen Bibel, dass vorgeschlagen wird, da einen Schreibfehler zu sehen und den Text da zu korrigieren. Und dann kommt das weg. Aber der hebräische Text ist ganz verständlich, braucht keine Korrektur. Nashku war, das ist, küsset den Sohn. Natürlich hat sie das überrascht, warum steht hier nicht Ben, sondern war. Und dann haben gewisse Theologen argumentiert, das muss wahrscheinlich ein Schreibfehler sein, der Text ist hier verderbt. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil eben viele aramäische Wörter auch im Hebräischen verwendet wurden. Also, küsset den Sohn, das ist der ganz klar überlieferte Text. Und zwar wird in Vers 10 werden die Könige und die Richter aufgerufen. Die Könige stehen für die in der Politik, die die Exekutive bilden und die Richter stehen für die Legislative. Und in beiden, für die Rechtsprechung, Judikative. In beiden Bereichen haben wir das Problem, dass der Mensch sich heute von Gott weit entfernt hat. Man sieht, wie die ausführende Politik, was sie macht, in den sogenannten christlichen Ländern oder einschristlichen Ländern und was auch die Richter heute an Rechtsprechung sich erlauben. Das zeigt diese Ablösung von Gott. Aber sie werden alle aufgerufen, sich dem Herrn zuzuwenden, dient dem Herrn mit Furcht. Und Vers 12, küsst den Sohn. Wo finden wir im Neuen Testament Beispiele von Menschen, die tatsächlich den Sohn Gottes geküsst haben? Ja, mal ein Beispiel.
Maria und Judas.
Ja, Maria, schlagen wir auf, Lukas 7. Das ist nicht Maria, sondern eine Sünderin, eine Prostituierte, die zur Buße gekommen ist. Lukas 7, Vers 36, liest das jemand vor? Ja, vielleicht nicht den ganzen Abschnitt, kann man für sich lesen. Ab Vers 44. Nein, Vers 38 zuerst aber noch. 37 und 38, das sollten wir schon lesen. Bitte, jemand?
Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war.
Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl.
Jawohl, und Vers 44.
Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
Jawohl. Also man muss ja im Klaren sein, das war nicht eine Heidin, sondern muss davon ausgehen, das war eine Jüdin, die so in der Sünde gelebt hatte. Und aber nun eine Umkehr erlebt. Und das war also jemand, der Psalm 2 kennen konnte. Küsset den Sohn, damit er nicht zürne. Und das gibt den richtigen Hintergrund für diese Geschichte. Diese Frau wusste, dass Gottes Zorn über ihrem Leben stand. Aber sie wusste, es gibt einen, der mich vor dem Zorn Gottes retten kann. Das ist der Messias. Und so hat sie eben dieses Zeichen, die Füße küssen, benutzt, um zu zeigen, dass sie eben ihr Vertrauen in den Sohn Gottes setzt. Und ihr wird auch zugesprochen: Deine Sünden sind vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden.
Aber ja? Ist es bei den Orientalen nicht Sitte, dass man jemanden, der kommt, einfach durch einen Kuss auch begrüßt? Kuss auf beide Wangen oder so?
Ja, das sieht man ja eigentlich aus der Geschichte, wie der Herr diesem Simon, dem Pharisäer, eben vorwirft: Ich bin gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, das wäre ja auch orientalische Sitte gewesen, du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Und er war ja entsetzt über diese Frau und er dachte sich, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für ein Leben dahinter steckt und warum wirft er diese Frau nicht hinaus. Aber diese Frau wusste, auf welcher Basis sie eben gerettet werden konnte und hat sich so an den Sohn Gottes gewendet. Also unter dem Hintergrund von Psalm 2 bekommt das eine ganz andere, viel tiefere Bedeutung. Und dann wurde aber gesagt, wir haben noch ein Beispiel, wo jemand den Sohn Gottes küsst, das war Judas. Matthäus 26, das Zeichen des Verräters. Matthäus 26, Vers 48.
Er ihn aber überlieferte, hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und zugleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn.
Vers 50.
Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen?
Jawohl. Das ist ja so erstaunlich, wie der Herr reagiert auf diesen verräterischen Kuss, der eigentlich ausdrücken sollte: Ich gehöre eben zu deinen Freunden. Zu dieser Gruppe von Aposteln, die durch alle Nöte hindurch mit dem Herrn gegangen sind. Und das nimmt er als Zeichen, um den Feinden das Signal zu geben, wen sie verhaften sollten. Und kurz darauf, Judas erhängt sich und der Herr Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 nennt ihn den Sohn des Verderbens. Er sagt: Ich habe keinen verloren, außer den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Er hat zwar den Sohn geküsst, aber so falsch, hinterhältig. Das Zeichen an sich hat keine Bedeutung, wenn das Zeichen nicht Inhalt hat. Und das war bei dieser Frau in Lukas 7 eben der Fall. Übrigens, man spricht oft vom Judas Kuss, aber wenig vom Judas Gruß. Er sagt, sei gegrüßt, Rabbi. Auf Griechisch, chaire, Rabbi. Freue dich, Rabbi. Und dann kam das Kreuz. Gut, er hat ja wohl nicht Griechisch gesprochen, sondern Hebräisch oder Aramäisch. Dann hat er gesagt, Shalom oder Shlama. Das entsprechende auf Aramäisch. Das heißt, Frieden, Wohlfahrt wünsche ich dir. Und das angesichts des Kreuzes. So schrecklich. Aber eben, das Positive sehen wir da in Psalm 2, Vers 12. Dem Sohn Gottes Zuneigung zeigen, bei ihm Zuflucht suchen, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Und der Psalm schließt mit einer Glückseligpreisung. Liest das nochmals jemand?
Glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Jawohl. Also Aschrei, stärker übersetzt, wäre glückselig. So hat das die alte Elberfelder. Dieses Wort kommt in den Psalmen 26 Mal vor. 25 Mal vor. Das beginnt ja schon im Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen. Und jetzt hier, glückselig alle, die auf ihn vertrauen.
Ist das gewissermaßen die höchste Steigerung des Glücks?
Ja, genau. Und es ist nicht eine, das Glückselig drückt nie irgendwie eine äußerliche, enthusiastische Freude. Einfach so ein Gefühlsausbruch, sondern es ist vielmehr ein inneres Glück, unter dem Segen Gottes zu stehen. Aber das lohnt sich mal als Bibelstudium, all diesen 25 Glückseligen in den Psalmen nachzugehen. Wenn man das Gefühl hat, man sei unglücklich, dann sieht man, wie man glücklich wird. Das Entsprechende ist dann in der Bergpredigt, diese 9 glückselig oder selig. Aber selig ist eigentlich zu schwach übersetzt. Makarios meint das innere Glück, die innere Freude. Eben, das muss nicht emotional durch einen Ausbruch sichtbar sein, ein ganz, ganz tief im Herzen empfundene Glückseligkeit und Erfüllung in Gott, in Gottes Zusagen. Also hier das zweite Glückselig der Psalmen. Alle, die beim Sohn Gottes Rettung suchen, die sind glücklich. Und da sehen wir, das ganze Evangelium ist im Alten Testament so klar verankert. Über den Sohn Gottes kann der Mensch vor dem Gericht Gottes verschont werden. Dass er so schrecklich beschrieben wird in Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihr. Das zeigt einen Aspekt der Heiligkeit Gottes. Da können wir nicht viel darüber sprechen, oder? Aber das zeigt etwas Schauderhaftes. Dass Gott schließlich einmal das Gericht über die, die den Sohn Gottes verworfen haben oder an ihm gleichgültig vorbeigegangen sind, wird schonungslos kommen. Aber Gott ist ein Gott der Gnade, der kein Gefallen hat am Tod des Gesetzlosen, Hesekiel 33, und darum hat er diesen Weg durch den Messias, den Sohn Gottes, geöffnet. Sind bis dahin noch Fragen? Dann gehen wir in den letzten 5 Minuten noch an Psalm 8. Einfach so als kurze Einführung. Das ist der zweite ganz deutlich messianische Psalm, der auch im Neuen Testament eben als solcher gekennzeichnet ist. Wie Psalm 2. Liest jemand den Psalm gerade vor?
Dem Vorsänger nach der Gittit, ein Psalm von David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät über die Himmel gestellt hast. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
Jawohl. Ein Lied mit einem Refrain. Ja? Der erste Vers nach dem Titel. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und der letzte Vers, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Da haben wir jetzt weniger eine Einteilung so deutlich in Strophen, wie das im Psalm 2 war, aber dafür haben wir das Element eben des Refrains, der wiederholt wird. Wo wird der Messias hier in diesem Psalm direkt genannt? Vers 6. Wo? Wo in Vers 6?
Ja, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht größten.
Ja, aber wie kommen Sie darauf, dass das der Messias ist? Wir haben ja hier nicht den Ausdruck Messias, Gesalter, wie in Psalm 2. Ja?
Die Engel sind etwas geringer als Jesus.
Jawohl, aber... Ich gebe ja recht, aber wie kommen Sie auf die Idee, dass hier wirklich Jesus Christus gemeint ist?
Hebräer
ist auch eine gute Hilfe, kommen wir nächstes Mal.
Kapitel.
Jawohl, im Neuen Testament in Hebräer 2 wird ganz klar dieser Psalm auf Jesus Christus bezogen. Und das bestätigt, was vorhin auch gesagt worden ist, der da geringer wurde als die Engel, das bezieht sich auf Jesus Christus. Aber jetzt, meine Frage war eben, wo wird der ganz ausdrücklich genannt, der Messias?
Menschensohn.
Der Menschensohn, ja. Das ist ganz klar, klare Bezeichnung für den Messias. Wir haben also hier nicht das Wort Gesalbter, wie im Psalm 2, oder Sohn Gottes, wie im Psalm 2, aber des Menschensohn. Und jetzt muss ich vom Hebräischen her ganz genau erklären. Die erste Verszeile in diesem Vers heißt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und dann die nächste Zeile, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Da haben wir zweimal das Wort Mensch, aber im Hebräischen ist es nicht das gleiche. Beim ersten Mal haben wir Hebräisch Enosch, das heißt auf Hebräisch Mensch, aber mit dem Nebengedanken der sterbliche, sündige, böse Mensch. Denn Enosch kommt von der Wurzel Anash, böse sein, sterblich sein. Also da geht es garantiert nicht um Jesus Christus. Was ist der Mensch, Enosch, dass du sein gedenkst? Aber in der zweiten Verszeile, und des Menschen Sohn, für Mensch steht da Adam. Und der Ben Adam, dass du auf ihn Acht hast. Adam bedeutet eben auch Mensch, aber nicht mit dem Nebenbegriff des Sündigen, sondern Adam, so wurde der erste Mensch genannt, in 1. Mose 1 und 2, als er vollkommen aus der Hand des Schöpfers hervorging. Und nun eben der Ausdruck Ben Adam wird im Alten Testament zu einem ganz eindeutigen Titel für den kommenden Messias. Des Menschensohn. Niemand von uns kann sagen, ich bin ein Sohn des Menschen oder eine Tochter des Menschen. Im Neuen Testament finden wir den Ausdruck für die Menschen im Allgemeinen, die Söhne der Menschen. Und das ist ein Gegensatz zu dem Ausdruck der Sohn des Menschen. Die Stelle gebe ich an, Epheser 3, kann man einfach aufschreiben. Da geht es ums Geheimnis Gottes, das erst jetzt im Neuen Testament geoffenbart wurde. Es wurde früher den Söhnen der Menschen nicht kundgetan. Also den Menschen früher wurde das nicht mitgeteilt, das war verborgen im Alten Testament, ein Geheimnis, jetzt aber im Neuen enthüllt. Aber die Menschen werden eben dort genannt, in Epheser 3, Vers 5, die Söhne der Menschen. Und zwar hat jeder von uns einen Vater und eine Mutter. Darum sind wir Söhne der Menschen. Aber der Messias wird genannt der Sohn des Menschen. Ich war, im Deutschen braucht man manchmal den Ausdruck der Menschensohn. Aber dann ist es nicht so ganz eindeutig. Wenn man sagt, der Sohn des Menschen, wird diese Einzahl noch klar. Der Jesus, der Messias, sollte ja nur von einem Menschen abstammen, von einer Jungfrau. Und darum ist er der Sohn des Menschen. Also Psalm 2, Psalm 8 gehören sehr eng zusammen. Der Sohn Gottes und dann der Sohn des Menschen. Das zeigen diese beiden Seiten der Person des Herrn Jesus, der ewige Sohn, der Mensch wurde durch Zeugung Gottes und eben der Messias, der wirklich ein Nachkomme war von Maria.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar in dem Psalm 8, Vers 6, warum steht dann, du machtest ihn wenig geringer als Engel, wenn es doch Jesus ist, er ist doch nicht geringer als Engel.
Ja, jetzt werden wir das nächstes Mal genauer anschauen, aber ich nehme das gleich vorweg. Im Hebräerbrief wird erklärt, dass Jesus Christus sterben musste. Und Engel sterben nicht. Engel können nicht sterben. Und dadurch, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und sogar bereit war, in den Tod zu gehen, hat er sich damit unter die Engel erniedrigt. Aber nur für eine kurze Zeit. Denn hier ist auch wichtig, dass man gut übersetzt, ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, ist nicht so klar. Man sollte übersetzen, denn für kurze Zeit. Also das wenig ist nicht im Maß hier gemeint, sondern in der Zeitdauer. Denn für kurze Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt, nämlich in den 3 Tagen, wo der Menschensohn in den Tod ging. Und das erduldete, was Engel nie erdulden.
Eine textkritische Frage zu dem 8. Psalm. In manchen Überlieferungen ist hier von wenig niedriger gemacht, denn Gott die Rede.
Jawohl.
Das her.
Also es ist so, es steht hier für Engel, steht das Wort Elohim. Und Elohim kann bedeuten Gott, aber wird manchmal auch für die Engel verwendet. Im Alten Testament. Und darum wurde es auch schon in der Septuaginta-Übersetzung, wurde das Elohim hier mit Engel übersetzt. Und im Neuen Testament wird das dann bestätigt, das schauen wir dann nächstes Mal an. Die Zeit ist jetzt eigentlich vorüber. Dort wird dieser Text auch zitiert mit Engel. Also es ist nicht ein textkritisches Problem in dem Sinn, sondern es ist eine Übersetzungsfrage. Wie soll man Elohim übersetzen? Sehr oft werden die Engel genannt Bnei Elohim, Söhne Gottes. Und es ist so, dass das Wort Sohn bedeutet im Hebräischen auch oft einfach die Kategorie. Zum Beispiel auch auf modern Hebräisch sagt man ein dreistöckiges Haus, sagt man Bait ben Shlosha Komot. Das ist ein Haus, ein Sohn von 3 Stockwerken. Also das ist normale Umgangssprache. Das Wort Ben hat in den semitischen Sprachen oft eben die Bedeutung von Kategorie. Darum kann man sprechen über Donnersöhne. Und niemand meint, dass jemand da von einem Donner abstammt. Sondern das heißt, er hat den Charakter, das Wesen des Donners. Er ist ein explosiver Mensch. Darum hat der Herr ja die beiden Zebedäus-Söhne, Johannes und Jakobus, so genannt, Boanerges, Donnersöhne. Das ist übrigens auch wichtig, wenn man mit Muslimen spricht, über den Sohn Gottes. Man sagt, ja, ich spreche auf Arabisch doch dauernd, alles ist ein Sohn sowieso, oder? Ja, stimmt. Sohn meint ja nicht unbedingt eben schließt nicht unbedingt das Sexuelle mit ein. Und so kann man einem Semiten das gut erklären. Also die Bnei Elohim, das sind eben die Elohim. Und darum ist es ganz klar ein Ausdruck für die Engel. Ja?
Wie ist dann der Satzteil zu verstehen, wenn sich das auf den Messias bezieht, dass du dich um ihn kümmerst, das verstehe ich dann nicht.
Ja, das, Der Psalmist will zeigen, wie sehr sich der Sohn Gottes erniedrigt hat. Er, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist und der nach Jeremia 23 sagen kann, ich erfülle Himmel und Erde. Und was heißt das, Himmel und Erde erfüllen? Das Hubble-Teleskop hat ja die bis heute weit entferntesten Sterne, die noch sichtbar gemacht wurden, werden fotografiert. Das heißt, von der Erde aus eine Distanz von 13,5 Milliarden Lichtjahre. Das ist eine Distanzangabe. Das Licht würde theoretisch mit 300.000 Kilometern pro Sekunde von den entferntesten Galaxien, die jetzt fotografiert worden sind, bis zur Erde, 13,5 Milliarden Jahre brauchen. Und von der Erde aus in allen Richtungen sieht man das so. Also Durchmesser von über 26 Milliarden Lichtjahren und erfüllt alles aus. Und was ist geschehen? Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Auf diesem kleinen Planeten, so unscheinbar. Und dann in einem ganz kleinen Land und geboren in einem ganz kleinen Dörflein in Bethlehem. Und so will David eben zum Ausdruck bringen, der Sohn des Menschen hat sich so klein gemacht. Wie kann das, und Gott nimmt ihn wahr. Ja, natürlich. Aber das betont umso mehr, eben wie sehr sich der Sohn Gottes erniedrigt hat. Aber das war nicht mal das Letzte. Und der weitere Text sagt dann, aber der Sohn Gottes hat sich dann sogar noch unter die Engel erniedrigt, indem er in den Tod ging. Also das zeigt etwas von dem Ausmaß der Erniedrigung. Und darum, das schauen wir auch nächstes Mal noch an, wird eben das Thema der Sterne hier gebracht. Wenn ich anschaue deinen Himmel, dein Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die Gewalt des Weltalls. Und dann die Tatsache, dass der Sohn Gottes sich so erniedrigt hat, auf diesen kleinen, völlig unscheinbaren Planeten, und dann auf diesem Planeten sogar ging er in den Tod für unsere Sünden. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen und noch zusammen beten.